Folge Nummer 44 da bei uns im Podcast Stübli. Einmal mehr heisst es «Schleift's». Und bei uns, wenn ihr es schaut, da seht ihr, der Dino Kessler ist da. Ich rappe Walser und wir sind auf der gleichen Seite. Das kann nur eins heissen, wir haben einen Gast da. Und der Gast, das ist der erste, der älter ist wie der Dino. Er ist nämlich 66. Der Dino ist 59.
Nein, er ist 65. Ja.
Zusammen sind wir 153 und im Durchschnitt 51. Also ich könnte mir Danke sagen, dass ich da den Podcast-Schnitt, den Altersschnitt ein bisschen runterdrücke. Zweimal Routinier, einmal Rookie heute da in der Haus. Und ich freue mich. Was, wieso, Dino? Hast du jetzt dein Alter wollen?
Nein, wieso, dass wir so dankbar sind, dass du den Altersschnitt drückst. Du sagst in dem Fall, dass Jugend ein Vorteil ist. Ja. Ja,
absolut.
Wieso? Ich würde sehr anders sagen. Ja. 51, ja, weißt du, das ist der Scheiß vom Leben.
Nein, du, weißt, du bist das lebende Beispiel dafür, dass Jugend keine Garantie abgibt für Innovation.
Was? Jetzt ist der Podcast 60 Sekunden alt und du verkarrst mich sehr schmal. Wie kann das sein? Aber ich will mit der ersten Frage anfangen. Die geht nicht an dich, Dino, die lassen wir mal ein bisschen aussen vor. Die gehen wir am Ueli Schwarz mit deiner Jugend und mit den ja, Gen Z und was auch immer. Wenn jetzt du in eine Hockey-Garderobe reinlaufst, was ein ab und zu vorkommt, weil du lebst, du schnaufst, du liebst Eishockey. Was nervt dich dort oder was kannst du nicht verstehen? Was ist bei den Jugendlichen, wo du denkst, hey, da muss ich mir jetzt an den Grind anlangen und denke, was machen die da?
Eigentlich nichts, wenn ich ganz ehrlich bin. Weil ich habe zwei Kinder, die genau in dieser Gen Z sind. Und für mich ist das wie Alltag. Ich weiss, wie die ticken, ich weiss, wie die funktionieren. Und darum überrascht mich eigentlich auch nicht, dass ich daheim vielleicht manchmal sauer werde, der Koche nicht aufgeräumt ist oder am Morgen um zwei gegamet wird und gejohlt wird noch vor dem Bildschirm. Das regt mich auf. Aber in der Garderobe, ich kenne das von meinen Kindern und ich finde das eigentlich lässig.
Aber ist es immer noch gleich, wie wo du noch in der Hockey-Garderobe warst vor, sagen wir, 30, 40 Jahren?
Nein, das ist schon anders geworden. Das ist schon anders geworden. Ich meine, die heutigen Jungen sind einfach, wie soll ich das sagen, die sind viel selbstständiger. Sie wollen viel ernster genommen werden. Wenn mir der Trainer ist überall hergelaufen, wo neben einem jungen Spieler war, der nicht das Mantel geklopft, die Achtungsstellung, totale Respektsperson, so, das ist anders geworden. Aber ja, das hat schon geändert. Aber ich finde das eigentlich eine gute Entwicklung.
Ja, also wo der Dino noch in der Garderobe gekocht ist, ist definitiv anders gewesen, gell?
Was ist denn anders gewesen?
Ja, ich weiß nicht, das musst du jetzt erzählen.
Ja, wir haben Respekt gemacht vor dem Trainer.
Ja.
Wenn wir einen Trainer haben, können wir Respekt entgegenbringen. Selbstverständlich, Respekt musst du ja verdienen, oder?
Das ist stimmt,
immer das
ja.
Gleiche. Ja. Ja, das ist oftmals so gewesen. Ja. Ja, gut, im Umgang hat man immer Respekt gezeigt. Vielleicht, wenn er nicht rum war, nicht immer gleich. Aber ich meine, das gehört auch dazu.
Also, dass sie
Sprüche mehr, gemacht werden immer.
Aber dass sie auch mehr ein bisschen wilder unterwegs sind, wenn der Trainer nicht rum war. Aber wenn er dann rum war, dann war Ruhe gewesen, dann hat man zugelassen.
Ja, ja, also es kommt immer auf den Trainer drauf an. Also, bei McSorley war es so gewesen, dass alle eigentlich zuerst einmal leer geschluckt haben, vor allem wenn du gemerkt hast, Temperatur steigt bei ihm. Dann hast du gedacht, hoffentlich komme ich da nicht in die Schneisen rein, wenn es einen Vorlauf gibt, dann bist du lieber nicht Zielscheibe von dem. Und andere haben das nie gehabt. Aber der Respekt ist genau gleich rum gewesen.
Ja. Also, wir reden noch so ein bisschen über Trainer, über Nachwuchs, wie das so läuft. Aber heute hat es aktuelle Nachricht gegeben, wo wir darüber reden dürfen. Und zwar mache ich das Instagram auf, oder? Gen Z-mässig und lese, der SCB stellt sich organisatorisch neu auf. Und dann sind bei mir alle Alarmglocken abgegangen, weil, ja, so eine Nachricht kurz bevor das Olympiaturnier losgeht, wieder ist beim SCB irgendetwas passiert. Und vielleicht wollen wir es kurz zusammenfassen, bevor wir nachher darüber reden. Die wichtigsten Änderungen, der Simon Moser wird Teammanager, also nach seiner Superspielerkarriere bleibt er im SCB erhalten als Teammanager. Und Diego Piccecci, er ist weg. Ja. Er war im Sport tätig und dort ist jetzt eben nur der Martin Plüss und nicht mehr der Diego Piccecci um. Das sind so ein bisschen die grossen Änderungen. Pascal Signer hat auch noch ein bisschen andere Funktion bekommen. Der Alain Kappeler wird neuer COO, aber die zwei anderen Posten sind auch, glaube ich, die meisten zum Diskutieren geben. Ueli, was hast du gedacht, als du die Nachricht gesehen hast?
Ja, ehrlicherweise sogar ein bisschen die Augen gerieben. Und zwar einfach ab der Menge der Leute, die für den Sport zuständig sind. Jetzt, was in der Medienmitteilung natürlich nicht gesagt wird, ist, dass es ja auch noch eine Crew gibt, die sich um einen Nachwuchs kümmert. Und das ist heute fast überall so. Aber es gibt viele Klubs, die das mit einer Person erledigen. Und so wie ich das lese, sind das jetzt drei Personen. Dünkt mir enorm viel. Ich sehe nicht genau, wie die drei Personen ausgelastet sein können. Und vor allem habe ich selber ein bisschen Respekt davor, wie findet da die Meinungsbildung statt.
Mhm.
Wenn immer drei ihre Meinung sagen. Ich finde das nicht so einfach, aber ich urteile das von aussen. Ich kann es nicht von innen beurteilen. Aber ich habe schon ein bisschen, gestimmt, ja.
Also drei, meinst du Pascal Signer, der ja. Neu diese Funktion hat, glaube ich, im Schweizer Hockey noch gar nicht gegeben. Chief Hockey Officer, das ist, glaube ich, völlig neu, aber man muss es immer so ein bisschen benennen, dass es cool tönt. Dann eben der Martin Plüss und die dritte Person, also meinst du Simon Moser, der noch ein Teammanager, der dort auch noch ein bisschen drin redet? Ino?
Ich weiß nicht, ob der drei redet.
Ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass Simon Moser da macht mehr ein bisschen Reisli organisieren und...
Ja gut, das ist vor allem dort jetzt Luft schnuppern und sich dem Job anzunähern, was denn der genau macht. Ich hoffe es nicht, dass der sportstrategisch auch schon muss eine Meinung bilden und mitreden. Aber mir jetzt vorher gestört, also gestört nicht, das ist mir auch gleich, was die machen, aber es ist mir aufgefallen, dass Plus, wo als Übersport, Oberaufseher, Sport, und du hast einen Sportchef, der auch für die Liga verantwortet, das ist ganz komische Bezeichnungen, oder? Und wie das funktionieren soll, im Zusammenspiel, aber eigentlich langt ja einer, also Sportchef, oder wenn du dem Sportdirektor sagen willst, oder was auch immer, Head-Off, was auch noch modern ist, oder? Das ist wichtig, dass überall ein Head-Off ist, möglichst mehrere Head-Offs und noch andere, genützt hat es auch nichts, oder? Also, jetzt hat man das Gefühl, man weiß gar nicht, wer ist da verantwortlich. Das finde ich wichtig, nicht für uns jetzt, aber für die ganze, für das ganze Business. Also Agenten und so weiter müssen ja wissen, wer ist da verantwortlich, wer fällt die Entscheidung. Sonst muss ich dem, der die Entscheidung nicht fällt,
dann
muss ich gar nicht anrufen.
Ich glaube, das ist das Entscheidende. Oder wer hat am Schluss welche Kompetenz? Dass man die Aufgaben ein bisschen splittet. Das ist normal. Du kannst ja sagen, wir haben einen Assistant GM zum Beispiel. Das ist völlig normal. Aber wichtig ist, dass Kompetenzen verteilt sind. Und das sehen wir von aussen vielleicht ein bisschen zu wenig, wie das gelaufen ist. Aber es wirft Fragen auf, ja, wenn man das von aussen so hört. Wer macht jetzt genau was? Was man vielleicht noch muss sagen, aus meiner simplen, einfachen Optik, dass man die Strahlkraft und der Charakter von einem Simon Moser sich irgendwie probiert zu nutzen machen, das finde ich sensationell.
Mhm.
Weil er ist ein unglaublicher Charakterspieler gsi, er ist sehr geachtet gsi, immer auch bei den Spielern im Umfeld vom SCB. Und wenn man den nicht irgendwo würde mit einer schlauen Funktion einbinden, würde man sich etwas verschenken. Das hingegen finde ich sehr cool.
Das finde ich auch gut, ja. Genau, das ist ähnlich wie beim Ambühl, oder?
Ja.
Wo du einfach eine Strahlkraft hast, ja. Die bringst du nicht bei jedem her, der aufhört, oder? Es hat auch nicht jeder Lust, um das zu machen, aber...
Ja, wo die Vibes gehört. Du weißt noch, ja. Der Garderobe ist noch nach dran und so weiter. Und das finde ich an sich einen sehr smarten Move. Ich glaube, am Schluss geht es ja nicht um die Namen. Und vielleicht geht es auch nicht um die Anzahl von Leuten, sondern es geht darum, dass Kompetenzen glasklar aufgeteilt sind, dass die drei unter sich das wissen, aber auch, dass alle Leute wissen, was mit ihnen zu tun haben.
Mhm.
Weil sonst plötzlich fährt es dann so ein bisschen hinten durch, mit dem Problem gehe ich zu dem, mit dem noch zum Dritten. Das ist gefährlich in einer Struktur.
Ja. Also ich habe zuerst gedacht, als ich das gesehen habe, nicht gedacht, nicht einmal während der Olympia hat man Ruhe von dem SC.
Ich habe genau das gleiche Teil. Ich habe wirklich auch das
gesagt. Müssen die auch noch kommen, oder? Jetzt freut man sich auf die internationalen Spiele. Jetzt kommen die wieder. Und gut, ja, also logisch, die haben einen neuen Geschäftsführer, der will seine Ideen einbringen, das ist richtig. Und dann muss sich etwas ändern. Das habe ich auch gedacht, dass dort im sportlichen Konstrukt die Idee von Marc Lüthi, die kannst du eigentlich nicht weiterziehen, so, weil sie tatsächlich aus meiner Sicht nicht viel Sinn macht. Der Plus muss auch herstehen, der muss sichtbar sein. Oder? Das ist auch einer, den man geholt hat, weil er einen recht grossen Namen hat. Mhm. Was er kann, weiss man eigentlich noch nicht so richtig, weil eben Kompetenzwirrwarr, wer hat was entschieden, was ist seine Linie? Und dann ist der Moment gekommen, wo man gegen Freiburg verloren hat, den Tappel hat müssen entlassen und dann hat man nachher den Knecht geschickt, oder? Also, der Bicicci hat nachher müssen herstehen und das habe ich grausam unfair gefunden, oder? Also, so ein Rookie-Sportchef, der nachher muss bei dieser Entscheidung herstehen, obwohl eigentlich alle gewusst haben, dass er sie sicher nicht allein getroffen hat.
Ja, ich meine, die Sportabteilung braucht ja das Gesicht.
Ja.
Und gegen aussen muss das Gesicht auch klar sein. Also, wenn es um so weitreichende Sachen geht, muss man eigentlich den Chef hören. Das habe ich auch das Gefühl.
Finde ich auch.
Ja, sicher eher da für den Diego Pichetti, aber der Auftritt war sicher dann auch unglücklich gewesen. Ich kann mich noch an die Kaugummi-Szene dort erinnern und nachher habe ich dann eigentlich nie mehr wirklich doch ein paar Mal noch vor der Fernsehkamera gesehen, aber er ist natürlich auch hart für ihn, wo wahrscheinlich jetzt schwierig wird, zurückkommen in den Kreis von NL Sportchef. Also ist ja vorher, ich glaube, noch Agent gewesen, hat das ja müssen aufgeben, oder? Und jetzt Sportchef gewesen. Ja, schon wieder weg. Also, ich glaube, es wird schwierig, zum nochmal einen Job bekommen, oder? Wie siehst du das? Also, wenn es wie wenn ein Trainer neu raufkommt und dann, ja, kommt es gerade nicht gut. So ein bisschen das Michel-Liniger-Phänomen, wo jetzt Headcoach war. Ich glaube, bei Michel-Liniger eher, dass er noch etwas bekommt. Aber Diego Bicic wird es dann schon schwierig, zum nochmal Sportchef zu werden, nach so einer Zeit.
Ich wünsche jedem, der zuerst mal so eine Rolle übernimmt, dass es klappt, dass es herholt, dass eine neue Karriere entsteht. Weil es braucht junge Leute, es braucht andere Gesichter, es braucht andere Stimmen. Und ich hoffe schon für Diego, dass das jetzt nicht ein Karrierekiller ist, und ich hoffe auch für ihn, dass er jetzt nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt, leck von dem Business, will ich nichts mehr wissen. Aber es hat nicht manchen Job in der Schweiz, oder? Das ist schon so. Es braucht immer Glück. Du musst im rechten Moment am rechten Ort sein, dann muss die Konstellation noch stimmen. Und ich hoffe, das passiert für ihn. Ich möchte ihm das gönnen.
Du wärst halt beim SCB gestartet, oder? Also beim einer der grössten, möglichsten Adressen, die eben immer polarisiert. Da ist nicht einmal eine ruhige Olympiapause. Also da kann immer etwas passieren und man weiss, wie es dort rundherum immer brodelt. Also,
was glaubst du, warum, warum es eh so weisse Haare?
Ja, du bist auch
dort. Ich war schon mein erster Job in der Liga als Cheftrainer.
Aber du hast dich durchgebissen und bist immer noch da, immer noch im Hockey-Business.
Ja, ich bin nur ein Jahr dort, ich habe kein Haar.
Aber du hast kein Haar, weil ich weisse, oder?
Die Frage, was ist besser? Das ist weniger schlimm.
Was ist weniger schlimm?
Ich habe kein Haar mehr. Oder grau.
Schlimm ist nichts dran, weil du kannst ja nichts dafür, oder?
Ja, das
ist DNA. Also was willst du machen? Gott, könntest du so ein Murmeltier auf den Kopf leimen? Oder so, oder die Dinge machen da. Wir machen es jetzt da, die Follikeltransplantation.
Ja, das genau.
Sieht nachher aus, als ob einer mit einer Tintenpistole auf dich geschossen hat. Das siehst du immer, oder? Also kannst du es eigentlich auch bleiben lassen.
Also wir sehen,
also der Dino ist schon ein Jahr bei Bayern, aber das war vor meiner Zeit. Aber Dino, weißt du, dass du meine Hochzeitsreise geprägt hast?
Deine Hochzeitsreise?
Ja.
Nein.
Das weißt du nicht?
Ich hoffe, ja, wenn sie sagt, nein.
Nicht das schlimm. Bin ich jetzt gespannt. Nicht schlimm, ich jetzt
aber
gespannt.
Du hast meine Hochzeitsreise.
Also ich habe sicher nicht, ich bin dort schon weg gewesen. Ich habe nichts mehr verbrochen.
Ja, fast weg. Ich bin auf Clearwater Beach, Florida, und nach dem Morgen ein Strand rausgelaufen. Bist du dort schon mal gewesen? Clearwater Beach.
Da sind wir einmal auf der Mannschaftsreise.
Weisser Strand, das wunderbar.
Darf ich aber eigentlich nicht mehr her.
Dann geht mein Handy, Dino Kessler am Apparat. Und ich bin dann auf dieser Hochzeitsreise als frisch verheirateter Mann von meiner Frau Ursina gewesen. Aber ich war auch noch irgendwie GM oder CEO von Basel gewesen.
Ah, von Basel?
Und der Dino...
Dort habe ich nie gespielt.
Nein, du warst eben verletzt gewesen. Du bist verletzt gewesen und hast noch einen laufenden Vertrag gehabt. Und wir jeder dir müssen diesen Vertrag auflösen. No, irgendwie. Aha. Machst du dich nicht mehr sehen?
Also du hast ihn rausgekickt, weil er verletzt war?
Nein, er ist verletzt gewesen. Und nachher habe ich mir Frau gesagt, weißt du, was könnte der Moment gehen? Gang du anfangen, führen und verletzt du. Und ich bin dort auf dem Mäuerli gehockt, wo mit dem Dino drüber diskutiert. Aber wir haben das schnell gefunden, wir haben es schnell aufgelöst. Nein, aber du hast auch nie mehr gespielt, das ist ja so. Warum? Du hast meine Hochzeitsreise gebracht.
Aber nur geprägt, wenn jetzt versaut gesagt.
Ja, ich hätte es gesagt, der Titel von der Folge ist
Dino versaut, weil ich habe keine Adjektiv Hochzeitsreise. Ich habe nur gesagt, du hast sie geprägt. Punkt.
Ja. Das hast du dann hoffentlich aber schnell vergessen.
Ja, dann ist schnell vergessen.
Ja, also wir sehen, wenn man mit Haar und Vital ins Alter kommt, dann darf man nicht zum SCB, dann muss man dort fernhalten, sonst braucht man Arzt und Apotheker. Das nehme ich da daraus. Aber wir den SCB verlassen und kommen zu der Aktualität. Wir nehmen auf am Mittwoch, morgen geht es endlich los für die Schweiz. Heute wird ja schon gespielt, Olympisches Turnier im Eishockey, Slowakei, Finnland und Schweden, Italien heute und morgen Schweiz, Frankreich. Endlich geht es los mit diesen Olympischen Spielen. Mein Instagram, mein Algorithmus kennt nur noch Eishockey, nur noch Trainingsbilder um Team Kanada am Eisschnelllauf, was da auf den Sack rührt und sie jubelt und Mailand und weiss nicht was alles, was für Statistiken. Ueli, wie schaust du auf das Turnier führen?
Ja, ich freue mich extrem. Ich hatte das Glück, 2014 in Sochi Teil der Delegation zu sein. Dann war schon die gesamte NHL dabei gewesen, inklusive die Russen. Für die Russen war das ein riesen Prestige-Duell gewesen, oder Turnier gewesen dann. Und das Drum und Dran und die Spiel und das Niveau, das war schon einzigartig gewesen. Und darum will ich es mal selber vor Ort mit eigenen Augen erleben, freue ich mich extrem drauf. Also meine Familie, die muss ein bisschen auf mich verzichten. Die Termine, wenn die Matches sind, das ist fix eingetragen in meiner Agenda.
Ja, bei mir also definitiv auch. Was würdest du sagen, was macht der olympische Geist aus? Eben, du, wo du dort wirklich so hautnah erlebt hast. Also ich habe das Gefühl, jetzt kommt es wirklich, es ist wirklich etwas sehr, sehr Spezielles und das spürt man auf allen Ebenen, auch bei den Spielern, wenn du denen ins Gesicht schaust.
Also ich glaube, etwas vom ganz Wesentlichen ist, gibt es nur alle 4 Jahre. Das ist nicht wie eine WM. Ich will das nicht eine WM kaputt machen durch das. Eine WM ist, wenn du dabei bist und Erfolg hast, jedes Mal ein Riesenerlebnis. Aber alle 4 Jahre, das ist mal 10. Und jetzt darf ich die Besten von den Besten dabei. Und ich weiß einfach noch, wie es mir gegangen ist. Klar bin ich jeden Hockeymatch schauen und viel Training schauen. Aber ich habe alles reingesogen von Sportarten, die ich sonst nie verfolge. Dann zumal. Und das geht mir auch heute wieder so. Heute habe ich mich ertappt, habe ich irgendwie einen Schnelllauf oder irgendetwas geschaut, und ich sonst nie schaue. Und gerade jetzt zum Beispiel in Sochi ist das nicht dezentral gewesen. Das war alles quasi ein Ort gewesen. Und am Abend, weil in diesem olympischen Dorf die alle die Medaillenzeremonien waren, hey, da ist Hühnerhaut pur gehabt. Und das Zusammenkommen von all diesen Sportlern, all diesen Athleten aus all diesen Nationen, das war für mich mindestens ganz speziell gewesen. Das ist nicht zu vergleichen, oder? In einer WM bist du, sind alles die Hockey-Nerds, die du sowieso gerne siehst, immer wieder, spätestens alle Jahre. Aber dort hast du ganz ein anderes Umfeld. Das ist schon genial. Ich bin zum Beispiel dann Dario Colonia schauen, als er Gold gewonnen hat. Ich kann doch nie einen Langlauf schauen. Aber leck, ist das cool gewesen. Ey. Und das hat schon gefällt, muss ich sagen.
Ja, das habe ich schon gefunden bei uns, als wir 92 dabei waren. Ja. In Albertville, oder? Dort sind wir abgeschottet gewesen. Latania hat das geheissen. Das ist so ein Retorten-Skigebiet wo wir in einem Apartment gewohnt haben. Also alle Hockeyspieler dort. Dann hast du einfach auch die anderen Hockeyspieler gesehen, oder? Aber mehr nicht. Wir sind so abgelegen gewesen, wir haben nicht einmal können andere Sachen schauen. Und die Öffnungsfeier in Albertville selber sind wir auch schon weg gewesen, weil wir schon Training hatten. Also wir haben eigentlich nichts mitgekriegt. Das ist wahnsinnig schade.
Ja, wirklich schade.
Hast du gegen die Besten gespielt? Das ist weit vor meiner Zeit.
Das ist 1992, es sind keine Chess-Spieler dabei gewesen. Es sind, glaube ich, 98 zuerst mal dabei gewesen. Aber es hat dort.
Bei Bikov Komutov sind dann dick dabei gewesen, oder?
Genau. Die Russen, die sind dort als Gemeinschaft der unabhängigen Staaten gespielt. Und das ist kurz nach der Öffnung gewesen.
Genau.
Also, nachdem Gorbatschow die Sowjetunion abgewickelt hat. Die haben dort gespielt und auch gewonnen, glaubensberecht ist. Die haben wir vor Olympia noch geschlagen in Freiburg drehen und da haben wir schon gemeint, also, eine Medaille liegt da drinnen, oder? Ja. Und nachher, das erste Spiel wieder gegen die Russen, nachher 8-1 verloren. Interessant war bei den Kanadiern, der Erik Lindros gespielt, oder? Und wir haben noch gewusst, also wir haben gesehen, dass er sehr gross ist, mehr haben wir nicht gewusst, dazu war ich schon nicht so aufgeklärt gewesen wegen Trainer-Chat, oder? Und da haben wir dann ziemlich schnell kennengelernt, nachher auf dem Eis. Also, immer rumgeschaut, wo ist jetzt das
hier? Schwester worden.
Ja. Also, es war ein Reinfall gewesen, für uns dort. Johanni Tamminen war Nazi-Trainer. Ja. Und der hat irgendwie ganz schlecht können umgehen mit Niederlagen. Was eigentlich normal ist. Nur, wenn du noch so einen Choleriker hast nachher, dann verlierst du die Mannschaft ziemlich schnell.
Ja, und sie waren schon noch nicht ganz auf dem Level von heute natürlich, oder?
Nein, das ist
eine
volatile Angelegenheit gewesen dort. Also wir haben gegen Norwegen, Deutschland, Franzosen haben mitgemacht, natürlich. Ja. Die sind gar nicht so schlecht gewesen. Gegen die haben wir sogar verloren.
Aber sind schon was, ihr habt verloren? Gegen Franzosen?
Ja.
Eine Schande,
die. Die haben dort noch, ja, das haben wir dort auch gehört. Die haben dort noch gute Spieler gehabt.
Ja.
Christoph Wild zum Beispiel, der einen Trainer gespielt hat. Boson, oder? Wo dort noch, mit dem Saft war, war auch bösewicht, oder? Also, mit dem hast du alle zusammengespielt als Gegner. Also, das ist ein recht, ja, Schlitzohr gewesen, ein lustiger Typ. Aber wir sind, wir, bei uns ist Jeff rausgekommen, wir haben, glaube ich, Polen geschlagen, am Schluss noch zum Vorletzten.
Ja, immerhin, Polen noch geschlagen.
Die haben dann furchtbar auf das Dach gekriegt, die irgendwie vorher gegen Deutschland haben wir ein Testspiel gehabt, da hat man drum recht Stock ins Gesicht gehauen, in ein so blaues Auge gehabt. Und immer wenn etwas schief gegangen ist, nachher haben sie mich gezeigt. Wegen, einfach wegen dem blauen Auge, oder? Das, ja. Quasi die Schweiz hat wieder eins auf das Dach gekriegt, so sehen die aus. Das war wirklich nicht lustig gewesen. Aber wir haben nachher hat der John Slett voll übernommen, oder? Wo das Damin rausgeworfen worden ist. Und der nächste WM in Prag sind wir Vierter geworden. Oder? Also, das zeigt auf, wie volatil das gewesen ist, oder? Also, es ist schon möglich gewesen. Wir sind natürlich noch nicht so weit gewesen wie jetzt, aber wenn alles zusammengeklappt hat, ein paar Monate später, ja, haben wir um Medaillen gespielt.
Es ist ja sehr wahrscheinlich auch so gewesen, dann hat man sich nicht direkt qualifiziert, so wie das jetzt war. Dann war man ja noch niemals Top 8 gewesen. Dann musste man ein Quali spielen irgendwie.
Ja.
Und es war nicht selbstverständlich gewesen, dass die Schweiz überhaupt teilnehmen kann. An den Olympischen Spielen heute ist das aber etwas anderes, oder?
Genau, das ist Qualifikation dafür eigentlich noch Tagesordnung gewesen, ja, ja, oder? Also auch später noch haben wir müssen auf Holland spielen, zum Beispiel.
Ja, weiss Holland.
Zöttermeer. Zöttermeer gegen Holland, oder? Ja, ja. Gegen Grossbritannien. Weiss ich noch, hat uns der Pavoni mal noch einen Punkt gekostet, weil der Schuss von der roten Linie reinlässt.
Das kann nicht sein.
In Lausanne, das weiss ich noch. Ja. Doch, doch.
Reto Pavoni.
Ja, ja. Schuss von der roten Linie. Der
hat wahrscheinlich kratzen.
Garden hat den Schütz geheißen, Rechtsschütz. Das weiss ich, wir haben so nachgelockt und da war ein Schuss. Was macht der da? Schuss von der roten Linie, der andere hin.
Boom, go.
aber das ist wirklich eine spannende Entwicklung, oder? Jetzt hat man in den Träumen hat man sogar eine Medaille. Es war an den Olympischen Spielen seit 1948 nie mehr über den Viertelfinal übergekommen und dort hat es Bronze gegeben. Aber wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, eben früher hat man noch die Quali müssen spielen. Jetzt ist es wirklich klar, die Schweiz ist an den Olympischen Spielen mit den Besten dabei. Du, Ueli, hast die Zeit immer prägt auch, bist immer im Hockey dabei gewesen. Was würdest du jetzt so grob sagen, was hat sich am meisten verändert? Was sind vielleicht so die zwei, drei Punkte, wenn man jetzt wirklich so 20, 30 Jahre anschaut, dass man jetzt sagen können, hey, wir haben 10 NHL-Jungs dabei und können sogar wirklich von einer olympischen Medaille träumen?
Ich glaube, das ist gerade der Punkt. Genau das, was du jetzt gesagt hast. Ich meine, wir haben heute Spieler, die mit den Besten von den Besten auf der Welt absolut können mithalten. Das haben wir dann einfach nicht gehabt. Also ich will niemandem zu nachtreten, Dino, aber das haben wir schlicht einfach nicht gehabt.
Wie bitte?
Es hat auch niemand sich das zum Ziel gesetzt, dann zumal. Und jetzt haben wir eine Geschichtslektion, aber jetzt muss ich vielleicht schnell etwas erzählen von früher, wo wir einfach auf meinem Weg, den ich machen durfte, im Hockey extrem rein ist. Wirklich extrem rein. Die Jahrgänge so, sagen wir mal, ab 76 und jünger, die haben eine total andere Geisteshaltung zu ihrem Sport als die Jahrgänge vorher. Ich kann mich erinnern, ich hatte U20, 96, 97, Plus dabei, Streit dabei, Ebischer dabei, von Arx und, alle diese Jahrgänge dort. Und ich weiss, wir sind in Arosa im Trainingslager gewesen, und dann komme ich als konservativer, denkender Trainer und habe ein bisschen gefragt, was erreichen wir an WM? Die war dann in der Schweiz gewesen. Und was spielen wir? Was erreichen wir dort? Dann habe ich mich angeschaut und alle haben gesagt, gut.
Weil du hast gedacht, das soll gar sein.
Die Schweiz war dann noch nie besser als 90 gewesen. Gut. Gut. Und die haben das nicht einfach gesagt. Die haben das gedacht. Die waren besessen von einer komplett neuen Einstellung. Von Arx ist über, Streit ist über, Plüss ist nach Schweden, Ebischer ist sehr schnell über auf Kanada und. Und dort hat das angefangen. Das Denken, die Einstellung, hey, warum kann ich nicht zu den Besten der Welt gehören, wenn ich professionell Hockey spiele? Das ist der grösste Unterschied. Das Underdog-Denken, das sich zurücknehmen und klein machen, das ist weg.
Das würde ich sagen, das ist wirklich schon dort, hat das seinen Lauf genommen, weil es wird jetzt wie so halt immer in der Geschichte geschrieben und gemacht, seit Patrick Fischer da ist, hat man das. Ich persönlich nehme es ein bisschen, also wenn man Ralf Krüger als Nazi-Trainer, dort hat man jetzt also noch nicht von Medaillen geredet, oder?
Noch nicht, aber man hat auch noch nicht 10 Spieler gehabt, die in der NHL waren. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Man hat ab und zu mal irgendeinen hohen Draft gehabt oder so, aber mehr hat man nicht gehabt.
Nein, wir sind ja zum Beispiel, Krüger sind die erste WM, er war 98, ja, wo er in der Schweiz gespielt,
ja,
hat. Dort haben wir Trebischer dabei gehabt.
Ja.
Der ist als Goalie in der Rente der einzige, der, genau, in der Rente gespielt hat.
Streit war auch nicht dabei gewesen.
Nein. Der war noch nicht dabei gewesen.
Ja.
Also bei der Nazi war er dabei gewesen, ja, aber nicht, ja, nicht in Übersee. Der, ja, hat bei dem ausgespielt.
Und für mich hat das dort angefangen, oder? Und du hast mich heute am Anfang gefragt, Gen Z, red mal heute mit diesen Jungen. Wenn die den Hockeystock in die Finger nehmen, ins Training gehen, die wollen dann nicht schauen.
Ja, Gott, die sehen nichts anderes, oder? Also, weißt, ja, das ist das, was wir haben unsere, ich habe die Spieler zu Chur gesehen, oder?
Ja.
Im freien Eislauf.
Mehr habe ich nicht gesehen. So eine VHS-Kassette, wo mal, ja, hast du Bobby Orr gesehen, vielleicht, oder so. Nein, aber das hat, das stimmt.
Aber das hat schon etwas, oder? Wenn du das halt tagtäglich, ja, siehst und die Spiele immer kannst schauen, die Highlights siehst und jetzt auch siehst, okay, es gibt Schweizer Jungs,
genau,
die haben es geschafft, dann ist es ja nicht als selbstverständlich, wenn du denkst, hey, das wollte ich auch schaffen.
Genau. Also, und das, ja, hat extrem viel ausgelöst. Und du hast mich gefragt, was ist denn anders? Das ist anders.
Ja.
Das ist anders.
Das ist anders. Das ist, muss ich auch mit meinen Kollegen etwa die besprechen, oder? Wo ich noch zusammen gespielt habe. Was ist anders, oder? Ja, es ist die Einstellung. Das ist vor allem anders.
Gut, Spiel hat auch geändert.
Ja, aber weißt du, kannst mit,
schneller
kommen, worden, mit Training und, ja, Ausrüstung. Ganz, aber sicher, es ist ganz sichere Rollen. Und weißt du, dass das Spiel schneller geworden ist? Also, da kannst du Rambühl anschauen, oder? Der hat über drei Jahrzehnte hat er gespielt, wo es wahnsinnig viele Veränderungen gegeben hat. Der Spieler, der Mensch allgemein, passt sich an, oder? Die Guten sowieso. Also, dass das Tempo ein bisschen höher wird, vor allem wenn du jung bist, das merkst du gar nicht, da passest du dich einfach an. Wenn du das nicht hast, dann schaffst du es nicht bis ganz auf.
Oh, du, irgendwann entsteht doch ein Mainstream nachher, oder? Es zieht ja wie mit, kannst ja gar nicht anders, oder? Und ich glaube, das ist schon der Unterschied. Und die Typen, die heute in der NHL Weltstars sind, die stehen heute daher, egal gegen wen das sie spielen, sagen, hey, schon, ja, heute gewinnen wir.
Ja.
Das hast du früher nie gemacht. Früher hast du gesagt, oh, hoffentlich sind wir im ersten, dritten und noch im Spiel, oder ich weiss doch auch nicht was.
Ja, aber es war genau so gewesen, oder? Wenn wir damals die Reise gemacht haben mit der Nazi im November, vielfach auf Finnland oder so. Also, wir wollten auch wissen, wo kann man einen Ausgang, oder? Das war schon mal der, ja, erste Denkfehler.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Wo sind die Finninnen, oder? Bis wir dann gemerkt haben, die Finninnen finden uns, wir müssen die gar nicht besuchen. Vor allem, wenn du irgendwo draußen gewesen bist, in Jönsu oder so. Oder?
Das hast du gut herausgefunden.
Ja, das ist das hast du gar nicht können wehren, oder? Das ist herausgefunden worden. Aber dort haben wir gewusst, oder? Wenn wir gegen, ja, die Finnen spielen, dann kriegen wir, ja, zweimal, wenn es gut läuft, 5-1 oder so, oder? Das ist so viel schneller gegangen, oder? Und es ist für uns dort schon, meine, wir sind alles Nazi-Spieler gewesen, aber wir müssen erleben, dass die viel intensiver spielen, in den Zweikämpfen einfach 10 Jahre voraus sind. Und die Härte dazugekommen ist,
und
oder?
Jetzt kommt vielleicht noch ein dritter Punkt, wenn ich es dir gerade zuhöre. Und vielleicht noch ein dritter Punkt dazu. Etwa so in dieser Zeit, so Ende 90er Jahre, so gegen 2000, da muss man, Peter Zahner, der ist dann beim Verband Sportdirektor gewesen, muss man ein grosses Kränzchen winden. Weil er hat etwas eingeleitet, das zentral wichtig war. Wir nicht immer nur gegen Polen und gegen Lettland und gegen Deutschland, nicht gegen die, die können auch Hockey spielen. Aber wir haben plötzlich gegen Schweden gespielt, gegen Finnen gespielt. Wir haben plötzlich, ich weiss zum Beispiel, da war der Patrick Fischer noch Spieler gewesen. Wir sind mal mit der Auswahl Jahrgang 5, 76 über Weihnachten ein Jahr gegen NCAA spielen, so auf einem Spielturnier, auf einem kleinen Feld gegen College Spieler, die Besten, so wie wir sie fantastisch erlebt haben im Spengler Cup. Hey, das waren riesige Erfahrungen gewesen. Und dass du dich eben mit denen immer wieder hast können messen und dass du gemerkt hast, hey, wo stehe ich im Vergleich mit denen, das hat schon auch ganz eine grosse Rolle gespielt in dieser Entwicklung. Also das Junioren-Nationalprogramm hat enorm profitiert davon, dass man viel mehr eben auch gegen die Besten der Welt hat können antreten. Das hat auch viel ausgemacht, glaube ich.
Magst du dich noch erinnern, in den 90er Jahren hat man uns einmal, wir haben dort noch in Svestia gespielt, in Moskau. Das war übrigens auch immer sehr lustig.
Das glaube ich.
Aber dort haben sie uns mal einen Block von der U20-Nazi mitgeschickt. Dort war der Vornachtsweg, ja, der Fischi, ja, der Kaut,
glaube ich. Sandy Janin sehr wahrscheinlich.
Vermutlich, oder? Ja. Und dort sind wir auch völlig überrascht gewesen, ja, oder? Dass plötzlich ein Block Junioren mitkommt. Also wir haben es gut gefunden, ja, oder? Aber das haben wir einfach nicht gekannt.
Ja.
Wir haben schon dort gekannt. Also, die sind völlig anders gewesen, ja, dort. Also. Oder haben sich nicht getraut.
Ja.
Und wir sind grosse Mützen kaufen am Roten Platz. Und uns haben einen gesagt, kaufen ja auch kein Kaninchen, oder? Und wir haben gesagt, wieso nicht? Das ist mir gleich, was ich, also, wenn es ein Kaninchen ist oder ein Hermelin, verwütscht ist ja nicht, oder? Also, der kostet auch mehr. So Zeug, oder? Dann haben sie gesagt, machen wir, gehen wir sicher nicht. Also, spinnst du, wir bleiben da im Hotel in der Sicherheit.
Ja, das kann ich. Aber du hast gar nicht den Peter Zahner erwähnt. Ich habe gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht am Anfang. Er ist auch älter als du. Er ist 65, also ist du eigentlich nicht der Erste. Ah, den habe ich gar nicht mehr in den Kopf gehabt,
dass er schon bei die uns die Generation, die den ganzen Tag am Handy hängt, auf Instagram rumsurft. Und die Fakten stimmen einfach am
Nachhinein. Das stimmt. Für das du selber kannst du
ja, wirklich,
das nicht richtig.
Wirklich, sag's nicht. Schritt, ich wirklich da gestern durchgegangen und geschaut, wie alt sind die gewesen. Ah, Peter Zahn, wie kann ich den Peter Zahn vergessen? Shame on me. Aber wir kommen wieder ein bisschen in die Gegenwart. Eben, wenn man die Interviews hört. Dino, du klopfst auf den Tisch.
Ja. So, Zeit für einen kurzen Werbehinweis. Diese Folge wird unterstützt von Südostbahn. Mit dem Aare-Lind-Extra-Zug reisen ihr am Freitag und am Samstag entspannt zu allen Heimspielen vom HC Davos. Und nach dem Match bequem und sicher zurück auf Zürich. Gute Fahrt!
So, du sagst, wenn...
Nein, ich finde es gut. Die unterstützen im Gedanken, dass wir wieder
Gegenwart kommen. Okay, aber wenn ich ein Interview höre, da redet man eben von den Medien, man sagt, man weiss, wo man der Underdog ist, aber man will da den Grossen ein beistellen. Jetzt glaubst du wirklich, dass man eine olympische Medaille jetzt an diesem Turnier holen kann? Weil für mich persönlich wäre es immer noch, eine Medaille wäre eine Riesensensation und jetzt auch ein Sieg gegen Kanada kommt für mich näher als Wort Sensation an.
Also, ich glaube, rein von der Besetzung her, wie die Teams besetzt sind, ist die Qualifikation für ein Halbfinale sensationell. Und das wird sich sehr wahrscheinlich ziemlich schnell jetzt entscheiden, auf wem das man allenfalls in einem Viertelfinale trifft. Also ich glaube, der Viertelfinale wird man...
Oder schon in dem Vorviertelfinale? Also ich bin noch nicht sicher, ob man nicht hier kommt.
Sorry,
also.
Im Achtelfinale ist genau, es eigentlich ja, im Fiktiv. Genau. Oder?
Also den erreichen wir.
Ja gut, dann kommen alle rein. Ja.
Ja. Das wird recht entscheidend sein, oder? Das wird recht entscheidend sein, aber es wird nachher keinen einfachen Gegner mehr geben. Und schon unter die letzten vier kommen, das ist ja eigentlich auch schon die Chance, um eine Medaille zu spielen, würde ich als einen sensationellen Erfolg anschauen. Klar möchte ich auch mehr. Und klar glaube ich auch, wenn die Konstellation stimmt, ist mehr möglich. Aber wir müssen schon die Realität hier behalten, weil es sind hier wirklich Gegner rum. Auch die Schweizer Mannschaft, es hat noch keine Nationaltrainer-Geschichte von der Schweiz, so eine starke Nazi, ja, können coachen wie jetzt der Patrick Fischer. Aber das sagt sehr wahrscheinlich der Sam Hallam in Schweden auch. Und der Cooper bei Kanada vielleicht auch. Und der Sullivan bei USA vielleicht auch noch und.
Müssen Sie eigentlich sagen, ja, wenn man vom Üblichen ausgeht, oder, dass sich alles immer weiterentwickelt ja, hat. Das sind ja, eigentlich ja, die Besten, die es bis jetzt gegeben hat. Ja, ich bin wahnsinnig gespannt, muss ich sagen, Ego, weil ich wirklich und unsere Nation mal will sehen die, im Vergleich gegen die Besten. Ja. Das ist eine Standardbestimmung für uns.
Ich bin auf etwas anderes sehr gespannt. Ich bin immer, mich interessieren so Fragen wie Teambildung, Rollakzeptanz und so Geschichten, das interessiert mich immer enorm stark, oder? Und wenn der Fischi sein Team bekannt gegeben ist eigentlich zum Beispiel Simon Knack seine Rolle schon klar gewesen. Oder Martin Sini. Oder ich könnte jetzt x Spieler aufzählen. Es ist schon wie klar, was das für eine spielerische Hierarchie hat, die Mannschaft. Das muss nicht zuerst sich irgendwie finden.
Aber das ist noch, da habe ich noch eine Frage, weil da habe ich jetzt verschiedene Sachen gesehen, zum Beispiel zum Line-Up zusammenstellen, wo ich mir auch gedacht habe, was macht jetzt der Fischi? Tust du die erste Linie Meier, Hischier, Fiala machen oder tust du die National League-Spieler rein, weil das hat genau dann wieder mit dem zu tun, oder? Tust du die Besten miteinander in die erste und zweite Linie, die NHL-Jungs zusammenlassen oder nicht? Das finde ich noch spannend, die Rollenfrage,
ja, weil das wird entscheidend sein. Werden wir sehen, aber was ich ein bisschen sagen wollte, oder? wenn du eine Mannschaft hast, wo 22 Spieler alle irgendwo 7 Millionen und mehr verdienen, das sind daheim in ihren Teams die absoluten Superstars, guys to go to, 20 Minuten Eiszeit pro Match, jedes Powerplay dos, jedes PK dos, das wird nicht gehen. Bei den Kanadiern, bei den USA und bei Schweden. Und wie sich das wird auswirken, das nimmt mich extrem Wunder. Auf das bin ich extrem gespannt. Und ich glaube, die rohen Findungsprozesse, das kann ein kleiner Vorteil sein von der Schweiz, weil ich glaube, die sind schon gegeben.
Ja, die sind gegeben, ja, das kann ja ein Vorteil sein. Aber ich glaube, eben, also, wie der Kanadier selektioniert hat, der hat auch jetzt auf das geschaut. Oder? Also, der Parayko als Verteidiger, der wird jetzt nicht als Superstar angeschaut. Aber der ist 2,40 Meter gross oder so. Und das ist ein Tintenfisch. Und dem kommst du nicht vorbei. Das sind überall Ärm, oder? Also, darum hat er den mitgenommen. Also, der hat schon auch irgendetwas im Sinn. Und sie haben ja ein paar Scorer daheim lassen. Ich finde, das ist kein All-Star-Team, was Kanadier dabei haben. Das
Los.
Superstaren, aber die haben alle Kanten, oder? Und auf das ist der Unterschied zu vor 20 Jahren oder so. Das sind die Superstaren dort, die haben noch einen Leitschutz gehabt, die haben gewusst, ich kann mich da durchspielen, mir kann nichts passieren. Da, beim Crosby hat das angefangen, oder? Da haben sie 2006 noch daheim gelassen, das war das erste Jahr in der NHL gewesen. Aber das war der erste von diesen Superstaren gewesen, weil ich musste immer selber durchbeissen.
Das nervt dich, gell, dass du 2006 daheim warst, das hast du, glaube ich, schon 10 Mal erwähnt in dem Podcast.
10 Mal?
Ja.
Schon eindrücklich.
Gell, aber das nervt dich wirklich, dass jetzt
ja, ich hab's nicht verstanden, oder? Jetzt haben's der Celebrini haben's mitgenommen, zum Glück, oder? Weil der einfach auch ein Element reinbringt, das die anderen noch nicht haben, weil er einfach nur jünger ist. Und die neuen Generationen haben immer etwas, was die anderen nicht haben, logischerweise, oder, weil's anders sozialisiert
worden ist. Muss jetzt vielleicht der Platüde, den ich vorhin gerade erzählt habe, noch das Gegenargument bringen. Von dem lebt's ja eigentlich, oder? Eigentlich sind's die NHL-Spieler, die ganz fest wollen, dass sie an die Olympiade gehen. Das ist ja nicht von den Clubs ausgekommen, von der NHL. Ja. Es ist Gewerkschaft, sie haben gesagt, wir wollen gehen. Und du hast mich heute schon gefragt, was ist das Besondere? Olympia, alle 4 Jahre. Und das Commitment dort wollen dabei sein und er das Herz auf die Eis legen und vielleicht auch jede Rolle akzeptieren, einfach für das Sahornblatt oder das Kreuz von den Schweden oder was auch immer Erfolg hat. Ich glaube, das darf man schon erwarten, oder? Ich glaube, das wird auch passieren. Das wäre jetzt ein bisschen das Gegenargument zu dem,
was ich gesagt habe. Ja, also ich sehe es absolut auch so. Also, wenn man das Four Nations Turnier gesehen hat, also hat jetzt jeder gewusst, was seine Rolle ist. Und alle, die dort sind, heute auch noch ein Interview mit McDavid gesehen, der gesagt hat, hey, wir wissen, wir sind alle Stars. Wir sind alle Stars, die da jetzt das Ahornblatt vorne drauf haben, aber kein einziger ist Egoist da drinnen. Das können wir nicht brauchen. Wir wollen einfach die Goldmedaille. Alles andere ist uns egal. Ich glaube, sie sind jetzt sogar auch noch aus dem Olympiadorf, sind sie rausgegangen in ein 5-Sterne-Hotel.
Das finde ich sei.
Finde ich auch scheiße. Aber
das finde ich kabi.
Ah, ja, das habe ich wirklich auch gedacht. Ah, das nimmt jetzt ein bisschen etwas weg. Aber die nehmen das brutal
ernst. Ja, aber das
ist nichts für dich. Also, ja,
das habe ich nicht gern. Das
ja, habe ich wirklich auch gedacht. Aber gleich, ich glaube, die akzeptieren diese Rolle.
das hat euch ein bisschen
gekriegt. Wir sind heiß auf
die Aber das hat euch aufgeregt.
Das hat mich aufgeregt.
Aber das passt irgendwie ins Bild, oder? Sie haben vor dem Turnier schon darüber diskutiert und gejammert und sich aufgeregt, dass das Eis 90 cm zu lang oder zu kurz oder zu hoch oder zu tief oder was das noch sein kann, ist. Oder? Und vorher haben sie schon x-mal da bei uns gespielt und haben nicht gemerkt, auf was spielen. Also, das hat dann irgendeiner vermessen und dann könntest du alles andrehen. Das Eis ist im Fall doch noch einen Meter weniger lang als vorher oder länger. Dann würden sie wieder verschrecken, oder? Mhm. Sag ich, ja, das geht nicht. Können wir unsere NHL-Spieler nicht drauflassen und so weiter. Also, sie haben natürlich schon die Tendenz, dann zum sich in Detail verrennen, sage ich jetzt mal. Ja. Oder? Also, eben, wenn die Spieler nicht kannst im Olympischen Dorf lassen, also,
ich finde das schade.
Ich finde es auch schade, ja.
Schrubst und Sachen, die gar nicht nötig sind. Aber wie du gesagt hast, das Erlebnis vom Olympischen Dorf, das ist etwas Wertvolles. Vielleicht interessiert dir das gar nicht mehr. Ich
glaube schon, sie sind da jetzt eben auch andere Sportarten schauen und das ist schon auch noch etwas sehr Spezielles für sie. Auch habe ich das Gefühl. Also, sie wissen, sie sind Stars, sie wissen, das zählt nur Gold für sie. Das ist das Einzige, was zählt an den Olympischen Spielen, dass Kanada im Eishockey Gold holt. Das wissen sie. Aber das ist etwas Spezielles, auch die Olympischen Spiele. Aber gleich nochmal das Kader durchgehen. Wenn die erste Linie da, auf den ersten Einsatz bin ich auch gespannt. Celebrini, McDavid, Wilson. Also, da musst du dann den Kopf, da oben haben. Das wird riesig. Und das Sidney Crosby, die dritte Linie. Also eben, das Spiel, wer sich das entgehen lässt, Freitagabend um 9 Uhr, der macht definitiv etwas falsch. Also, ja, aber ich will dann noch über die anderen ein bisschen reden.
Warum?
Ja, dass man nicht nur immer über Kanadier redet, sondern...
Also, das sind die Besten.
Das ist ja so, das ist so. Aber wir haben andere in der Gruppe. Und es ist eben wichtig, dass in dem Achtelfinal vielleicht einen vermeintlich Schwächeren bekommst, dass sicher Frankreich mal putzt. Und dann gegen Tschechien, wo ich 50-50 gesehen, oder? Also Tschechien liegen uns nicht so in letzter Zeit mit dem Spielstil, was sie haben, mit der Körpergröße, mit der Physis, was sie haben. Aber das sehe ich eher ausgeglichen wie gegen Kanadier.
Ich sehe so eher ausgeglichen. Das sehe ich genau gleich. Und ich sage, an einem guten Tag ist dort etwas möglich. Gegen Tschechien. Ich habe nicht das Gefühl, also bei allem Respekt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie eine Übermannschaft haben. Und ich habe das Gefühl, unsere Mannschaft, wenn sie einen guten Tag verwünscht, kann denen absolut ins Gesicht gehen. Ich sehe das auch nach bei 50-50 dort.
Sehe ich auch so. Also gegen Kanadier, ja, wenn die nicht irgendwie sich selber sabotieren oder total den Vater verlieren oder noch nicht parat sind oder irgendetwas, dann nach allen Regeln von der Kunst müsste es so sein, dass die besser sind. Die haben einfach bessere Leute.
Ja.
Das ist auf dem Papier so. Ob es dann auf dem Eis genau so aussieht.
Das
weisst du nicht, oder? Also, die Schweiz, die hat natürlich vielleicht, eben, wie du gesagt hast, einen kleinen Vorteil, dass man sich schon kennt, oder? Die Kanadier brauchen einmal bei einer Weltmeisterschaft ein gewisses Zeitchen, bis sie sich aneinander gewöhnt haben, oder? Am Anfang hat man auch schon gemerkt, kann man sie schlagen. Die Schweiz hat sich auch schon im Halbfinale geschlagen, zweimal seit 2018. Also, und das sind
schon
immer auch NHL-Mannschaften, das darf man nicht vergessen,
ja,
oder? Das sind immer auch Stars. Also, ich weiss denn nicht. Und das nimmt mir so Wunder. Wie gross ist der Unterschied zwischen den Teams, die bei einer WM sind, und denen jetzt? Weil in der NHL,
also
die, ja, aber du weißt, die McKinnon und so weiter, die machen immer den Unterschied, oder? Aber die haben auch etwas dafür tun. Ja, also die laufen nicht einfach alle um die Tore.
Plus, einfach Olympia, oder? Du hast noch einen grossen Unterschied zu einer WM. Jetzt, die Kanadier, für die trifft das vielleicht ein bisschen weniger zu. Die treffen sich am Flughafen, legen das Liebli an, gehen spielen.
Ja.
Aber das mal ist es für alle so. Es gibt praktisch keine Vorbereitung. Es haben die Mannschaften 2-3 Training, that's it. Und er mit dem Modus in der Vierergruppe, es geht gerade los. Du kannst dann nicht lange zuerst Spiel 1, 2, 3 ein bisschen eintrudeln. Und das macht es eben auch geil. Also es wird wirklich Böck rein und go.
Also es kachelt nur noch dort.
Ja, ich hoffe es.
Und was auch ein bisschen Nachteil ist für die Schweiz, Kanadier haben am Vortag schon den Match gegen die Tscheche. Also sie können sich schon ein bisschen einspielen und sind dann richtig heiß. Gut, uns sind auch heiß nach
dem Match. Aber sie müde dafür. Den.
Ja, müde.
Oh, natürlich.
Und mein Kind wird nie müde. Also... Ich bin wirklich gespannt, wie das rauskommt. Und das ist ein Leckerbissen, wo man sich wirklich nicht entgehen lassen darf. Und wir gehen weiter. Wir gehen weiter mit den Olympischen Spielen. Weil es spielen ja auch noch die Frauen. Der Dino hat mir heute geschrieben, wir müssen auch die Frauen ansprechen.
Das ist einfach nicht wahr.
Null?
Das Wort «müssen» ist überhaupt nie nicht reingestanden.
Ja, also...
Wir sprechen
du,
Frauen
wenn
an.
Wenn du mir schreibst, dann ist das für mich immer Pflicht. Das wäre
nur da.
Als Rookie musst du die
Frage. Ja, aber es gibt auch keinen Grund, um nicht über die Frauen reden,
ja,
finde ich. Also,
haben wir gar nicht gesagt.
Die sind auch dort im Programm drin.
Die sind im Programm.
Die haben wir jetzt einfach schon können anschauen. Männer haben die bis jetzt nicht können anschauen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du schon etwas gesehen hast, aber ihr nicht.
Nur Trainings habe ich gesehen.
Ja, ja.
Aber sie sind nicht so erfolgreich gewesen.
Auf Instagram. Oder?
Auch auf Instagram natürlich. Ja, dort, wo du auch unterwegs bist, Dino.
Aber
nein,
hey,
bin ich nicht.
Hey, das Spiel gegen Tschechien. Ich bin fasziniert gewesen. Fasziniert. Und jetzt mache ich nochmal einen Vergleich zu 14, wo die Schweiz dann Bronze gewonnen hat. Wenn ich das Niveau anschaue, 14 zu, was haben wir, 26. Wow, ist das ein cooler Match gewesen, du. Auch von den Schweizern, hey. Mental ist es abgestarrt gewesen, 3-1 hinten, 1 gekehrt.
Mhm.
Aber die Intensität, die Technik, die läuferischen Fähigkeiten von diesen Frauen, du, wow, ist das geil gewesen, die Goalie-Leistungen. Du. Ich war richtig gern begeistert gewesen von diesem Spiel gegen die Tschechen, muss ich dir sagen.
Ja, das war spannend gewesen, das hat auch Spass gemacht, dass die zurückgekommen sind nachher. Aber hast du noch gegen Kanadier zum Beispiel, oder Kanadierinnen, muss man sagen, hast du dann eben auch gesehen, wo dann die Grenze ist vom, ich sage jetzt mal, von der zweiten Garde im Frauenhockey. Ja. Die Kanadierinnen sind schon in einer anderen...
Also das ist eigentlich ihre 1992.
Ja, ich weiss es nicht, ob du das so vergleichen kannst. Es ist einfach... Dort durch ist noch zu wenig gegangen. Oder? Also du hast immer noch die Amerikanerinnen, früher sind noch Kanadierinnen gewesen, die Amerikanerinnen haben sich dann zur Aufgabe gemacht, die einzuholen. Das haben sie gemacht, die haben sie sogar überflügelt. Jetzt sind Kanadierinnen ein bisschen hinter den Amerikanerinnen, aber nachher hast du immer noch relativ ein grosser Gap bis zu den nächsten, oder? Und dort haben Nationen wie die Finninnen zum Beispiel aufgeholt, die Tschechinnen, die Schwedinnen sind auf dem Weg, die haben das noch lange vernachlässigt irgendwie. Und da musst du dranbleiben, oder? Auch die Schweiz, das ist eine Aufgabe, um dort nicht den Anschluss verlieren an die Top-Nationen.
Weißt du, wenn du das Spiel gegen Tschechien geschaut hast, der hat das Ende der Powerplay geholt.
Ja.
Das ist herrlich gewesen.
Ich bin gestanden bei mir daheim. So, und denke, leck doch mir, ist das ein Goal gewesen. Und auch, ja, wir waren fast nur in die Zone gewesen gegen USA und gegen, was haben wir noch gehabt? Kanada. Schwierig gewesen, wirklich schwierig, oder? Aber gleich die Struktur vom Spiel und das Bemühen, wirklich in diesem Spiel zu bleiben und ein bisschen System zu haben, Goalie-Leistung, das hat mich trotz allem begeistert. Mhm. Weißt du, es ist nicht so, es ist wirklich, du merkst, dass die Frauen seit ein paar Jahren sehr seriös trainieren, arbeiten, gut gecoacht werden. Und der Fortschritt war offensichtlich. Ich hatte richtig Freude an diesem Spiel zum Zuschauen. Ich musste gestern den ganzen Match schauen.
Ja, also ich finde, das Niveau ist auch besser geworden, aber gleich muss ich ein bisschen Kontra geben, wenn ihr das alles so in den Himmel aufjubelt. Also gegen Kanada ein Schussverhältnis von 55 zu 6. Gegen die USA 50 zu 21. Wenn ich jetzt so mit meinen Expected Goals komme, dann wird es wahrscheinlich irgendwie 10-0 oder so etwas heissen.
Nein, aber nicht.
Das Niveau finde ich okay, ist besser geworden, aber wo sie ein bisschen enttäuscht war, bin, ist von unseren Top-Spielerinnen, Lara Stalder, die auf jedem Plakat war, wo überall, wenn es irgendwo etwas zum Frauen-Eishockey zu sagen gibt, ist sie zuvorderst. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen. Da habe ich gedacht, vor allem gegen Tschechien, dass dort mehr kommt. Noch kein Goal geschossen, jetzt ist sie ausgefallen gegen Finnland. Ich hoffe, im Viertelfinale, wo sie wahrscheinlich wieder gegen Finninnen haben, ist sie dabei. Aber da bin ich ein bisschen enttäuscht gewesen, dass die zwei, Alina Müller, also sie hat dann noch gescoren gehabt, hat mich ein bisschen besser gedunkt, aber Lara Stalder. Ich weiss nicht, ob es einfach daran liegt, dass sie jetzt in eine schlechtere Liga gekommen ist in der Schweiz und darum ihr Niveau vielleicht auch ein bisschen abgeht. Aber das ist ein Punkt, wo ich muss sagen, da bin ich jetzt enttäuscht gewesen, da habe ich mehr erwartet.
Oder wo man sicher eine riesige Differenz sieht, ist, die Schweizerinnen haben wahnsinnig Mühe gehabt, wenn sie mal die Scheibe aus der Zone rausgekommen, die Scheibe können zu haben.
Genau.
Es ist oft immer gerade wieder verloren gegangen. Also wirklich ein bisschen Pack haben und ein bisschen besitzen und ein bisschen etwas kreieren. Dort gibt es schon noch eine rechte Differenz. Da bin ich auch, das habe ich schon auch gesehen. Selbst gegen die Finnen gestern ein bisschen extrem gewesen. Aber ich schaue es halt ein bisschen anders an. Ich meine, in der Schweiz hat man für das Frauenhockey in den letzten paar Jahren wahnsinnig viel anfangen machen. Es gibt unglaublich viele Mädchen, die Freude haben am Hockey spielen, in diesen Hockeyschulen sind. Ich habe selber eine Tochter, die Hockey spielt, darum ich sehe viele, die Nazi B-Hockey oder wie sie bei den U16 Kielen mitspielen und so. Und hey, Chapeau, die Modi, die sind einfach gut. Hey.
Oh ja, die sind gut. Ich finde auch, dass man zu Recht drauf schaut und auch bei den Regeln drauf achtet. Oder? In der Schweiz hat man jetzt die Anpassung gemacht, dass man das Körperspiel erlaubt, oder? Also, bis zu einem gewissen Punkt muss man sagen, das finde ich auch richtig, oder? Also, dass man die Frontalkollisionen nicht muss haben, das ist wahrscheinlich richtig.
Aber die Schiedsrichterlinie.
Aber das ist ja schade, dass ein Olympisches Spiel. Also,
wo ich nicht rauskomme, muss ich ehrlich sagen, wieso das da auch wieder die Funktionäre vom IOC oder nein, von der IHF, muss man sagen, es nicht fertig bringen, dass man die Regeln auch international
adaptiert.
Genau, ja. Also, die beste Liga, die du hast, also dort, wo das beste Hockey gespielt wird, die machen es so. Und dann hast du die Schweiz, Schweden, die auch so spielt, und sie lassen es einfach nicht zu, oder? Das verstehe ich nicht. Also, das sind Funktionäre, die am Frauenhockey quasi diktieren, wie sie international zu spielen haben. Also, das kapiere ich nicht.
Es war schon ganz eigenartige Linie gewesen, wie Pfiffen.
Ja, gar keine.
Das ist auch ein schwammiger Begriff noch. Ja. Das heisst, man will gleich ein bisschen etwas zulassen, aber die Checks zählen dann nicht an der, oder sind nicht erlaubt an der Bahn. Und dann gibt es die Strafe Illegal Hit. Das ist also schon ein starkes Stück. Zum Teil sind das gewisse einfach Rempler gewesen, oder? Also, das wollen sie ja selber auch machen.
Weißt du, was cool ist? Die Modi, die jungen Modi, wenn ich mit meiner Tochter rede, oder dann Team kann. Die finden es Fakt.
Ja, sicher, ja.
Ja, es Fakt.
Ja, aber eben, ich war mal Amateur-Schiedsrichter.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Nein, zu dem Thema, da kann ich jetzt wirklich etwas dazu sagen. Ich habe übrigens auch Frauen gepfiffen, also extrem viele Matches gepfiffen von ihnen. Ich bin selber mit ihnen auf dem Eis gestanden. Aber es war immer schwieriger, ein Match pfeifen, selbst auf sehr bescheidenem Beer League-Niveau oder was auch immer, wenn du nicht hast, dürfen Körper spielen.
Ja.
Weil das ist so schwierig auch für die Schiedsrichter. Was ist jetzt ein Check, was ist erlaubt und was nicht? Und darum finde ich die Regeln völlig sinnlos an den Olympischen Spielen, dass du nicht darfst checken. Weil eben nachher pfeifen sie einfach nichts. Aber ich meine, da hat es zum Teil riesen Hits gegeben, die wirklich cool waren zum Anschauen, wo eigentlich glasklar eine Strafe ist, weil er ohne Checken ist, ist ohne Checken. Aber sie können es ja gar nicht durchsetzen. Darum, die Regeln, die muss man definitiv anpassen. Aber gleich hat... Was?
Ja, ja. Also, ja. Absolut.
Nicht?
Manchmal haben sie die Pflicht. Vor allem, eben,
aber was wenn
es in der Liga macht, musst du doch nicht als internationaler Verband
gegenwirken.
Das verstehe ich nicht. Ich
finde es komisch.
Da wächst mir der Zorn. Ich merke, es kommt so eine rosa-rote Wolke. Und nachher über Funktionäre muss reden und regeln. Oder? Also das verstehe ich nicht. Dass die nichts haben, die haben ja nichts, die Funktionäre. Oder? Das ist eine leere Hülle. Die zahlen ja keine Spieler. Dass die den Frauen quasi diktieren, wie sie spielen müssen, oder? Einfach weil irgendeiner sagt, ja, nein, das machen die nicht, das wollen wir nicht. Das ist fürchterliche Arroganz. Das regt mich auf. Ja. Das würde ich sagen. Es geht nicht nur dort so, oder? Es ist auch sonst bei den Regeln, wie schwerfällig wir da in Europa sind mit Innovationen, wenn es um die Sachen geht und bis sich mal etwas durchgesetzt hat. Und der internationale Verband ist dort, das Paradebeispiel dafür, für nicht innovative Funktionäre, sagen wir es mal so, zum Kraftausdruck vermeiden.
Ja. Aber Medaillen für die Schweizerinnen. Kommen wir wieder zu ein bisschen sachteren Themen, oder, wo der Puls sich ein bisschen runterfährt und beruhigt. Medaillen für die Schweizerinnen sehe ich etwa so wahrscheinlich wie für die Männer.
Ja, ich würde sagen, wenn man in die ersten vier kommt, ist das hervorragend. Und dann ist viel möglich. Das hat man in Sochi gesehen. Und es ist nicht ausgeschlossen, weil die Schweiz hat zum Beispiel gestern gegen die Finnen sicher das schwächste Spiel gespielt, in meinen Augen. Es ist aber auch was, das vierte Spiel in
fünf Tagen
oder irgend so etwas.
Ja, ich dachte,
aber für die Finnen auch. Also,
ja, aber die Finnen haben vorher einen Tag frei gehabt. Dann, dann spielt es ein bisschen Rolle, wenn du das vierte in fünf Tagen hast oder vorher frei. Und ich sage, ja, Lara Stolder...
Ausreisen, Ueli.
Nein, finde ich nicht.
Ja, da hast du es. Wobei, ich muss sagen, viele haben noch den Flott Otto gehabt, oder? Vorher. Also, die haben ja müssen.
Was haben sie gehabt?
Flott Otto.
Ja.
Also, Norovirus und
ja,
dann.
Ja.
Das ist ein bisschen nicht gut gewesen mit der Verdauung. Darum hat es noch
weniger
Spiel müssen.
Ja.
Das müssen sie ja heute oder morgen, also am 12. holen sie das noch nach in Kanadierinnen.
Ich glaube, angeschlagen. Das ist schon etwas möglich. Es ist schon etwas möglich gegen Finn und May.
Aber es muss eine klare Leistungssteigerung
geben. Ja,
Es
muss die Leistung her, die gegen Tschechisch da war. Da liegt etwas drin.
Ja, vielleicht muss ich mir etwas zur Verteidigung von der Lara Stalder sagen. Du hast schon gemerkt, dass die nicht oben war, auch wenn sie bis jetzt nicht.
Ja.
Du hast einfach gesehen, sie und Alina Müller, die zusammen, die können schon etwas, oder? Wenn es nur mal darum geht, das sind dann meistens die gewesen, die die Scheiben noch mal ins Drittel gebracht haben.
Und es ein bisschen haben.
Unter Kontrolle, genau. Und etwas mit angefangen haben, oder? Da siehst du eben den Unterschied schon auch. Eben vielfach siehst du dann, die Scheiben werden reingetampft, dann gehen alle wechseln.
Ja.
Also dann behaltest du sie lieber. Das sind so Feinheiten, die mir aufgefallen sind. Und das können eben die zwei, oder? Und das ist schon sehr viel wert, wenn du mal nur schon Präsenz hast im gegnerischen Drittel und die dort kannst eine Weile haben, selbst gegen Kanadier. Rennen, oder? Die sind sich nicht gewöhnt, wenn sie nicht gegen die Amerikanerinnen spielen, dass sie im eigenen Drittel auch noch ein paar Minuten verbringen. Oder? Das ist eigentlich verrückt.
Plus sensationelle Goalie-Leistung haben bis jetzt.
Das darf man definitiv hervorheben, ja.
Und das ist schon sehr viel wert, wenn du weißt, hinterst ist jemand, der gestoppt hat.
Gut, aber jetzt müssen wir nochmal über das Herrenreden und schauen, was sind eigentlich... Ja, was erwarten wir? Also ich würde es ein Wunder finden, wenn wir eine Medaille holen.
Also bei den Frauen oder bei den Männern?
Bei den Männern.
Ah, bei den Männern? Also ja, nein, das wäre für mich eine Riesensensation, wenn du dort eine Medaille holst. Ich sage, es könnte sogar schon im Achtelfinale auch sein, je nachdem, wer du dort hast. Also das wird keiner einfach und spätestens Viertelfinale ist eine Station, sage ich.
Ich sage es ein bisschen so, für mich rein auf dem Papier, das ist keine Garantie. USA, Kanada und Schweden sind besser besetzt.
Und Finnland?
Ja.
Finnland, ja, sind auch sehr gut besetzt, aber wenn wir gegen jemanden eine Chance haben, sie hinter uns lassen, wäre es die Finnen und wäre es die Tschechen.
Ja, die Tschechen, denke ich eher, ja, aber ich grundsätzlich auch, weil die Tschechen, muss sagen, die haben in den letzten 5 Jahren die Schrauben wieder angezogen, oder? Der Final vor 2 Jahren, 24 war es, ja, in Prag, ob wir es noch mal daheim gespielt haben, also, die haben uns schon eingeschnürt, 60 Minuten lang, oder? Und dort sind, gerade am Schluss ist der Pasternak noch dabei gewesen und der Nekasch, oder? Aber wir haben dort mehr Managerspieler auf dem Eis gehabt, glaube ich.
Ja.
Und haben auch jetzt...
Die liegen uns einfach nicht, habe ich das Gefühl, so vom Spielstil, das Grosse, das
Dreck. Die haben etwas verändert.
Das hat physisch
brutal.
Ganz verrückt. Früher haben sie immer ja. Töckeln und ja. Jetzt sind sie physisch unglaublich.
Aber die haben reagiert, oder? Ja. Die haben reagiert vor ein paar Jahren darauf, dass erstens nicht mehr genug NHL-Drafts produziert haben und das international nicht mehr können mithalten. Also, das ist ein grosser
Begriff.
Aber die haben wir ein paar Mal geschlagen, oder? Das ist so ein bisschen gesehen, die Tschechen, denen schenken wir noch einen ein, oder? Sind auf dem letzten Olympischen Spiel 2022 in Peking der einzige Sieg gegen die Tschechen im Vorviertelfinale, oder? Aber das hat sich geändert. Die haben einen Schritt vorwärts gemacht. Darum sind auch jeweils bei diesen Euro-Hockey-Tour-Spielen, siehst du, die Tschechen, die sind einfach giftig geworden.
Die sind wirklich giftig geworden. Ja, und hat immer mehr auch in unserer Liga. Also das hat man schon auch gesehen, dass die Tschechen immer wieder bei uns sind und Top-Leistungen zeigen. Auf ein Duell, wo ich eigentlich hoffe, ist natürlich klar, Schweiz-Deutschland im Viertelfinale. Das wäre mein grosser Traum und ich bin mir dann nicht sicher, ob wir die wegputzen. Letzte WM bin ich sicher gewesen, habe ich mich ein bisschen unbeliebt gemacht bei den Deutschen, wo ich gesagt habe, die putzen wir weg. Weil ich dann ein paar Nachrichten bekommen. Zum Glück ist es dann auch so rausgekommen, andere Ghetto-Firma getopft. Aber jetzt an den Olympischen Spielen mit Dreiseitel dabei, sonst Stützle und so weiter, Seider, NHL-Jungs, also das gibt ein ganz geiles Spiel, Schweiz gegen Deutschland. Wer würde dort im Vorteil sehen, nur noch ganz kurz?
Das ist eine schwierige Frage, also Tipp auf die Schweiz. Aber du weißt aber nicht, der Dreiseitel, den habe ich den schon mal gesehen bei einer WM, glaube nicht. Oder schon mal dabei gewesen.
Das ist ewig her.
Kein Strick gefressen. Es ist überhaupt schwierig, wie du integrieren willst in so einer Mannschaft. Oder? Das ist ein absoluter Spezialist. Ob das funktioniert, ja, der braucht Resonanzkörper, oder? Also der muss mit einem zusammenspielen können, der das kann umsetzen, was er macht. Das
wird sehr schwierig, oder? Bei der Seider-Stützle.
Gut, der Seider ist Top-Shot. Ja, das ist ein Kandidat für die Norris-Trophy.
Ist
der Moser übrigens auch.
51-49 für die Schweiz. Aber ui.
Ja, aber wir gut im Viertelfinale
vielleicht. Ah, die Deutschen Regel mehr nach dem Match.
Die Deutschen haben irgendwie... Vorteil, ja, man hat halt gesetzt aufgrund von der WM 2023, dort haben wir gegen sie verloren gehabt. Darum sind sie in der Gruppe mit den Amerikanern und den Letten und den Dänen, oder? Also, sie haben eine gute Möglichkeit zum Gruppenzweiten werden. Ja. Wenn es die schlönen, die hinter ihnen gesetzt sind, oder? Also, wir haben zwei, die vor uns gesetzt sind, Kanadier und Tschechen. Und wenn man die nicht schlönen, also, wenn du nicht 6 Punkte hast, mindestens, kommst du nicht als Gruppe, als
eben darum ist das Viertelfinalduell irgendwie in einer Konstellation doch noch möglich. Also, ja, mal schauen. Es ist vieles möglich.
Vielleicht werden wir ja erst in dieser Gruppe.
Das glaube ich hingegen nicht.
Ja.
Wenn wir noch ein Thema ansprechen, dann hast du noch etwas auf deinem A4-Zettel. Oder wir sind schon bei 57 Minuten.
Ullala.
Schnell durchgegangen, wie im Wind. Nachwuchsarbeit noch ein bisschen.
Nachwuchsarbeit, das ist natürlich, du könntest ganze Sendungen füllen damit.
Mit dem Ueli kannst du sowieso ganze Sendungen füllen, dann wird es nie langweilig.
Wir haben einmal darüber reden, ja, Nachwuchs, aber jetzt ist halt das mehr eine Olympiasendung geworden, oder? Weil das müssten wir schon mal machen, eben die Idee von Frelunda, dass man dort ein bisschen...
Habe ich mir auch wieder rausgeschrieben.
Dass man den Schraubstock zurückfährt und die Jungen ein bisschen mehr sich selber überlässt, im Sinne von auch noch anders machen und ein bisschen Freizeit.
Ja, und nicht so früh selektionieren einfach ein bisschen Zeit lassen. Ich sage immer, in der Schweiz im Vergleich zu Skandinavien und vor allem auch zu USA, dort gehst du bis 18 in die Grundschule. Du musst nicht schon mit 13 entscheiden, gar nicht ins Gymi und muss eine Lehrstelle haben und so weiter. Das heisst, man kann denen ein bisschen mehr Zeit geben, sich zu entwickeln. Und der Schweizer ist selten mit 17 schon eine Riesenrakete. Es hat Josis gegeben oder Hischies gegeben, aber das sind die Ausnahmen. Aber es gibt ganz viele Schweizer, die müssen 20, 21, manchmal 22 werden. Und das hat ein bisschen mit dem zu tun, dass wir einfach schon gesellschaftlich, aber auch im Sport einfach unglaublich früh anfangen zu spitzen. mit ganz vielen Entscheidungen. Und weißt du, ein 12-, 13-jähriges Kind, ich will ins Gymi, komm rein, schaffe es, bekomme mit der Empfehlung. Nein, das ist verdammter Druck. Mhm. Und das ist nicht förderlich, der sportliche, wie soll ich dem sagen, im sportlichen Freigeist, mit Freude, Sport treiben, drucklos und einfach probieren. Und das ist ein kleines gesellschaftliches Problem. Darum hören wir auf, so früh selektionieren. Wir verlieren gute Spieler in der Schweiz mit dem. Und ich glaube, das ist eben auch ein Teil von diesem Projekt, von diesen Frölunda.
Genau, dort hast du natürlich ein anderes Schulsystem auch noch, oder? Was bei uns auch immer wieder diskutiert wird. Oder bei uns musst du dich recht früh entscheiden. Also, die Akademikerkarriere, die musst du früh einleiten, oder? Also, wenn du nicht an die Kantonsschule, also das Gymi gehst, dann ist die Gott, das kannst du vom zweiten Bildungsgrad
machen, aber schon
müssen dort entscheiden, mal früher. Das finde ich schon nicht gut, oder? Das amerikanische System mit Highschool, wo eigentlich alles zusammengefasst ist, wo du dann kannst Spezialfächer wählen, wo du aber immer die Möglichkeit hast, um auf das College zu gehen nachher, oder? Mhm. Also es gibt ja dann einen Unterschied zwischen College und Universität, klar, aber College bieten auch schon recht viel an, oder? Und bei uns ist das halt früher der Fall. Und wenn du gleichzeitig noch eine Hockey-Karriere hast, wo auch noch Selektion im Raum steht, so früh, das ist ja nicht nur für die Spieler schwierig, sondern auch für die Trainer zum Teil, oder? Also wie willst du 13-Jährige kategorisieren und das Entwicklungspotenzial einschätzen? Da frage ich mich immer, wenn das machen. Also, das sind ja keine Hellseher. Du kannst schon sagen, was jetzt ist, aber in dieser Altersgruppe geht das so wahnsinnig schnell zum Teil. Und die sind so anpassungsfähig. Wenn du die auf irgendetwas drillst und keinen Spielraum mehr lässt, um sich zu entwickeln, dann machst du sie monothematisch kaputt, oder? Also, die sind dann in der Einbahnstrasse drinnen. Und wie du mal gesagt hast, ein Purzelbaum können sie nicht, aber die Böcke schon lehren 97 Mal das und noch Mitschigen machen können sie, oder?
Aber warum? Weil er mit 13 wird selektioniert. Der beste bewegliche Schlittschuhläufer, der beste Techniker, der beste Scorer, die sind auch schon gesetzt. Aber das heisst nicht, dass die mit 20, wenn sie zu den Profi gehen, die brauchbaren Spieler sind. Ja. Das braucht ganz andere Qualitäten, aber wenn wir schon nur die Skillsten, kann man das sagen, die Skillsten, die begabtesten,
talentiertesten
Techniker und Pöckler und so weiter weiternehmen. Das garantiert nicht, dass wir die Richtigen haben, die 5 Minuten vor Schluss, wenn 3-2 Füße schnell das Richtige auf dem Eis machen, kannst du ein Match gewinnen. Und wir verlieren dort Spieler unterwegs und ich habe nicht Freude an dem. Ich finde, das machen wir nicht gut. Und eigentlich dürfen wir uns in der Schweiz überhaupt nicht erlauben, irgendeinen Spieler zu verlieren.
Ja,
unsere Decke ist dünn.
Macht ihr dort etwas spezifisch? Jetzt bei Biel bist du im VR, wo du Einfluss kannst nehmen. Jetzt spezifisch bei euch, dass das nicht passiert, geht man einen anderen Weg. Weil ich habe das Gefühl, oder, mit diesen Lehrstellen, mit sich fürs Gymi entscheiden, irgendwann nach der Sek, das ist einfach gegeben. Das ist der Bildungsweg in der Schweiz, der uns auch sehr viel Vorteil gebracht hat, wo ich finde, ist einer in der besten, wo du kannst. Weil bei den Amerika kommst du einfach nachher mit irgendwie einem Berg voll Schulden raus, weisst aber immer noch nicht, was genau machen. Darum, ich bin Fan von diesem Bildungsweg in der Schweiz. Ja, wirklich, oder? Und du kannst auch Akademiker werden, ohne dass du ins Gymi gegangen bist. Aber eben, der Sport. Klar. Der Sport tut dich halt so fest absorbieren. Ich meine, ich sehe das bei meinem Götti-Bub, der ist 11 und hat irgendwie 5-mal Training in der Woche. Der hat ja gar nicht Zeit, um noch Klavier spielen, Geige spielen, keine Ahnung, irgendwo noch ins Tennis zu gehen. Das ist so viel Zeit, wie dem Hockey ist. Und da ist die Frage, macht man etwas? Also, gegen das klingt ein bisschen hart, aber zum ein bisschen aufbrechen.
Wir probieren, aber oder du hast sofort irgendwann gesellschaftliche Grenzen oder gesetzt mit Unterrichtsschulzeiten und. Nachher hast du irgendwann infrastrukturelle Grenzen, wie viele Eisfelder und hast. Du hast wirtschaftliche Grenzen, wie viel Geld hast du zur Verfügung, für das alles zu machen. Aber wir probieren das schon zu machen. Jetzt zum Beispiel unsere Nachwuchsmannschaften gehen im Sommer nicht aufs Eis.
Mhm. Was machen sie?
Die machen viel mehr Polysport. Viel mehr.
Was heisst das alles?
Das kann sein Judo, das kann sein Badminton, das kann sein Tennis spielen, das kann sein mal Velo fahren. Egal. Fußball spielen, Handball spielen und. Das ist sicher eine Massnahme. Wir probieren auch weniger scharf zu selektionieren. Bei uns so eine U16, U18 und U21 Mannschaft, die umfassen etwa 30, 32 Spieler. Das ist nicht so einfach für einen Trainingsbetrieb. Aber mir kommt jeweils ein Gaue auf, wenn ich einen Nachwuchstrainer höre und sage, mit 32 kann ich nicht trainieren. Fertiger Bullshit. Ein heller Coach hat auch 32, den er frisch behalten muss. Du kannst ein bisschen individualisieren, du kannst ein bisschen Gruppen schaffen. Du machst lieber vielleicht zweimal 45 Minuten Training mit je 15, dafür High-End-Level und dann gut noch etwas nebenbei. Man kann schon etwas machen. Schlimm ist einfach, wenn man schon bei 22 oder 23 schon den Strich zieht, bei den 16, 18-Jährigen, dann fallen schon 7, 8 weg und dann ihre Trainingsqualität und vor allem Trainingsquantität, was die noch machen können, wenn sie irgendwo in der Prärie landen, nichts gegen Prärie, dort wird auch super geschaut. Aber es ist einfach noch die Hälfte von den anderen. Mhm. Und du musst nicht ein Professor sein, für wenn du 3, 4 Jahre lang einfach nur noch die Hälfte machst, was alle anderen, dann ist der Zug zu 99% einfach fort und dort machen wir Fehler in der Schweiz. Finde ich.
Gut. Das ist mal noch ein Statement zum Nachwuchs.
Dann haben wir jetzt schnell dran gekratzt.
Dann haben wir jetzt dran gekratzt.
Das wäre mal extra.
Ueli, du musst wieder kommen. Hoffentlich kommst du wieder mal. Hat Spass gemacht bei uns. Also mir hat es wieder mal extrem Spass gemacht. Mit euch zwei fast 60-Jährigen. Es hat extrem Spass gemacht.
Da bist du ein bisschen reif geworden, gell?
Ja, wirklich, sag's nicht. Ich kann viel lernen von euch. Danke viel mal, Ueli, bist du da gewesen. Schönes Olympisches Turnier weiterhin. Viel Erfolg überall.
Ja, noch nicht aufhören.
Wir werden etwas vergessen.
Ja, ja. Der Ueli hat da noch Geld. Also, stimmt. Ungeschoren kommt er uns nicht davon.
Stimmt.
Also, ich bin nicht so ein Phrasenklopfer wie dich. Ich habe es nicht mit Plattitüde abgebracht, aber selbstverständlich spende ich etwas, für wem es auch immer ist. Ich kann jetzt nicht über einen Nachwuchsflug.
Danke vielmals, das kommt am Nachwuchs gut. Und ich habe es ganz vergessen, ich wollte abschliessen, aber ich habe diese Woche wieder Geld bekommen.
Ja, wir haben alle noch Geld.
Sorry, viel zu früh, ich bin da völlig
euphorisch. Bist du ein bisschen nervös?
Ja, ja, ich bin wirklich nervös. Ja. Ja.
Also Olympiade darf man übrigens
nicht sagen. Nein, ich habe ein Mail bekommen.
Einer hat geschrieben.
Es ist ja giftig geworden.
Was wir für euch sind, ein Erbslizähler.
Genau, also diese Woche.
Nicht Olympiaden.
Sagen die Olympischen Spiele.
Olympische Spiele, genau. Dann sagen wir es noch viermal.
Dann müssen wir das jetzt so sagen.
Ja, korrigiert hat er uns, aber Geld hat er uns geheißen.
Ja.
Das ist typisch. Das ist dann grosse Klappe und nichts dahinter.
Also, Geld gespendet hat aber der Harry Schenk, hat mir über LinkedIn geschrieben, 43 Stutz ins Phrasenschwein, für jede Folge eine. Der war letzte Woche, 43. Fabel Kuczynski, 30 Franken, mit ihm habe ich mal Hockey gespielt gehabt. Danke vielmals für das. Und jetzt haben wir noch eine Quizfrage zum Lösen. Wie hätte ich das können vergessen? Nämlich ein Zuhörer hat 44 Franken gespendet. Das habe ich letzte Woche gesagt. Der Raffi, mein Namensvetter. Und er hat jetzt gesagt, wenn du dich noch weisst, wer das 44 bei Kloten war, dann gibt es noch mal 22 drauf. Das gibt dann insgesamt 66 und dann haben wir alle Schnapszahlen durch. Und jetzt musst du wissen, wer ist 44?
Also in einem bestimmten Zeitraum, oder wenn?
Ja, klar, in einem bestimmten Zeitraum. Aber eigentlich richtig. Top. Ja. Perfekt.
Matthias Biber.
Geht noch mal 22 Stunden
ins Blaserschwein
reingespielt. Danke an alle draußen, merci für die Spenden und du dir noch.
Ich habe auch noch von der Fabienne Nielsen, die ist bei uns im Haus, die hat sich mal, das wäre schön, wenn mal eine Frau etwas spenden würde, das hat sie hiermit gemacht, 20 Franken, danke vielmals. Und bei uns im Büro vor Patrick Wittmer 2 Franken und der Benjamin Gwerder 2 Franken. Das sind nicht immer die ganz grossen. Ich sehe schon, was Kleinvieh macht, da Mist.
Zahlen die da so schlecht, dass sie nur 2 Franken können
spenden? Ja, nein, die haben jetzt einfach nicht gerade Münzen dabei gehabt. Oder, weißt du, das ist so, deine Generation, du solltest das ja wissen, so Bargeld ist nicht mehr.
Das ist für mich ein so Fremdwort, ja.
Eben, siehst
du. Nein, danke vielmals.
Aber die haben spontan noch etwas dazu gegeben, danke vielmals. Ja, ja, genau. Und am 25. Februar sind wir on Tour mit unserem Podcast in der Swiss Life Arena mit Nocco zusammen. Dort hat es einen Auftritt gegeben von Kevin Fiala, das darf man glaube ich sagen. Im Zusammenhang sehen wir dann. Dort sind auf jeden Fall ein Haufen Anmeldungen reingekommen. Danke vielmals. Und die sind auch schon ausverkauft. Also der Saal ist dann voll. Nachrichten kommen direkt von Nocco. Danke vielmals. Und auf Wiedersehen in dem Fall.
Ciao zusammen. Danke.
Ciao zusammen.